willkommen, liebe Freunde des Reisens, bei einer neuen Podcastender-Episode. Heute mal wieder mit sagenhaften Landschaften, spektakulären Begegnungen mit endloser Weite und Erlebnissen, die ganz bestimmt unvergesslich bleiben werden, weil sie so natürlich freundlich und authentisch sind. Ich könnte das auch alles viel kürzer formulieren, wenn ihr denn wollt. Wir haben ja keine Zeit. Ich sage willkommen in Kanada. Es geht also diesmal in das zweitgrößte Land der Welt. Da gibt es jede Menge zu besprechen. Lasst uns also keine Zeit verlieren. Wie schon gesagt, an die Hand genommen werden wir bei unseren Entdeckungen heute von Barbara Ackermann, die als Managing Director und Digital Strategist auch das Kanada-Team beim Destination Office leitet. Hallo Barbara.
Ja, hallo und herzlich willkommen an alle.
Und auf der anderen Seite, auf dem anderen Ohr sozusagen, haben wir von der DER Touristik den Produktspezialisten für Nordamerika und Ozeanien, Marc Reinhals. Hallo Marc.
Auch von mir ein ganz großes Hallo zurück.
Barbara, lass uns mit dir anfangen. Ich möchte auch, wenn es vielleicht ja ein wenig ungewöhnlich erscheint für so einen Podcast zu Reisethemen, ich würde also zuerst gerne mal auf ein Thema kommen, was für Kanada vielleicht ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall sehr wichtig ist. Der Papst spielt dabei eine gewisse Rolle. Er war ja im Sommer bei euch und hat sich entschuldigt bei den First Nations, den indigenen Stämmen des Landes. Also um was ging es dabei und in welchem Zusammenhang steht das denn überhaupt mit Kanada-Tourismus?
Ja, Olaf, genau wie Deutschland seine historischen Schattenseiten hat, ist das auch bei Kanada so. Insofern war es ein historischer Moment in diesem Jahr, als der Papst sich bei der indigenen Bevölkerung Kanadas entschuldigt hat. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. In rund 130 Internatsschulen wurde zwischen Ende des 19. Jahrhunderts bis ins Jahr 1996 mehr als 150.000 indigene Kinder assimiliert, sprich ihre Sprache und Kultur ausgelöscht. Zudem rückte der Fund von Kinderleichen im Zusammenhang mit Internatsschulen der Kirche das Leid der indigenen Bevölkerung Kanadas in den Fokus. Schon vor der Entschuldigung des Papstes gab es große Versöhnungsbemühungen und dabei spielt Kanadas indigener Tourismus eine zunehmend wichtige Rolle. Zum Beispiel bei der Vermittlung der indigenen Kultur und der Geschichte. Denn er ermöglicht nicht nur authentische Einblicke, sondern auch die Auseinandersetzung mit der Wahrheit über die Vergangenheit der First Nations des Ahornlands. Indigene Erlebnisse sind also ein Türöffner in unzähligen Bereichen. Sie fördern echte Begegnungen mit der Kultur und der Geschichte. Sie schaffen eine Basis für Verständigung der Kulturen und unterstützen die Angebote und damit auch das wirtschaftliche Wachstum indigener Gemeinden. Daher laden wir jeden Reisenden ein, unbedingt mindestens eine indigene Komponente in seine oder ihre Reise zu integrieren. Und ich gehe mal davon aus, dass der Markt da bestimmt tolle Tipps hat.
Da könnten wir drauf wetten. Ich meine, es ist ja auch total wichtig. Es geht ja nicht nur um Versöhnung, es ist ja auch bereichernd. Also das, wenn ich das nochmal dazu sagen darf. Ich glaube, eine Beschäftigung mit solchen Kulturen, die für einen hier bei uns im Abendland sozusagen ja nicht so alltäglich sind, kann nur bereichernd sein. Wie weit, lieber Marc, hat sich der Touristik denn schon zum Thema First Nations oder Beschäftigung mit Kanadas Vergangenheit positioniert? Gibt es da konkrete Angebote in eurem Programm?
Die gibt es. Also das ist zwar noch ein kleines, aber ein immer wichtiger werdendes Thema, da das Interesse bei den deutschen Urlaubern da stetig wächst. Wir haben bisher eine kleine, aber feine Auswahl an First Nations Hotels im Sortiment, aber diese Produkte werden mit Sicherheit stetig wachsen. Ich habe dann mal zwei Hotels und einen Ausflug mitgebracht, über den ich euch gerne was erzählen würde. Und zwar einmal ist es das Quavlilas Hotel in Port Hardy auf Vancouver Island. Quavlilas bedeutet a place to sleep, also übersetzt ein Platz zum Schlafen. Und das ist es auch, aber auch noch viel, viel mehr. In der Form eines traditionellen Big Houses mit 85 Zimmern ist es typisch für die Bauweise und zwar mit einem Rauchabzugsloch und mit dem Zedernholz gebaut. Und die Tradition sagt, dass wenn Besucher Rauch aufsteigen sehen, sind sie willkommen im Hotel. Das ist nicht alles. Ganz besonders toll auch im Hotel sind die ganzen Artefakte, die dort ausgestellt sind, zum Beispiel Masken oder Handarbeiten. Aber das absolute Highlight dort ist die Kupfertafel in der Lobby, welche Geschichten zeigt, die der Künstler von Älteren, jetzt hoffe ich, spreche ich den Namen richtig aus, Kwakiutl erzählt bekommt. Das ist also der Stamm. Und auch Porträts von berühmten verstorbenen Stammesführern dort aufgezeigt werden. Dann gehen wir weiter in den Osten, und zwar in Wendake in Quebec gibt es das Hotel Musée Première Nation. Das Hotel liegt am Ufer des Akiavenraak Rivers im Huron-Wendat-Reservat Wendake und das ist nur 14 Autominuten von Old Quebec entfernt. Das Boutique-Hotel, inspiriert von den Langhäusern des Huron-Wendat-Volkes, beeindruckt durch seine erstaunliche Architektur, wird von Mitgliedern der First Nations betrieben und wurde von der Kultur der indigenen Gesellschaft inspiriert. Die 55 Zimmer und Suiten sind komfortabel, die Einrichtung ist einfach und einzigartig, aber dennoch modern. Hier erleben die Besucher Jahrtausende alte Traditionen, indem sie mit Einheimischen in Kontakt treten und das Land erkunden. Direkt nebendran, neben dem Hotel, ist auch ein Museum und da gibt es auch noch ein Original Longhouse, in dem man sogar übernachten kann, wenn man möchte. Und ganz besonderes Highlight dort sind dann diese verschiedenen Aktivitäten, die man da machen kann, wie zum Beispiel ein schöner Abend ums Lagerfeuer, wo Mythen und Legenden erzählt werden. Oder man kann in der Werkstatt Kurse belegen, indem man zum Beispiel einen Talking Stick erstellen kann. Oder einfach im Restaurant sich mit Produkten ausschließlich aus der Umgebung und auch die, die früher schon verwendet wurden, bekochen lassen. So viel zu den Hotels. Dann habe ich noch einen Ausflug. Und zwar gehen wir da wieder in den Westen nach Port McNeill. Und zwar heißt der Grizzlybärenbeobachtung und First Nations Kultur. Das ist eine ganz persönliche Tour, da sie mit maximal 6 Personen durchgeführt wird. Da geht es mit dem Boot in den Thompson Fjord. Dort wird dann bei toller Aussicht auf die Küste und deren Bewohner gefrühstückt und der First Nations Guide erzählt von früher und Geschichten, die er von seinen Vorfahren erzählt bekommen hat. Dann geht es weiter nach dem Frühstück etwas flussaufwärts und da kann man dann die Bären beobachten, wie sie den Lachs fangen und es folgen weitere interessante First Nations Geschichten während des Mittagessens. Und Nachmittag geht es dann mit dem Boot nach Guildford Island, wo das älteste Big House, wo wir ja vorhin schon drüber gesprochen, steht. Ist also insgesamt eine ganz, ganz tolle Tagestour mit einem englisch sprechenden First Nations Guide. Die Reiseleiter sind Bewahrer des indigenen Wissens und teilen ihre Erfahrungen, Bräuche, Kultur und Traditionen sehr, sehr gerne mit den Besuchern.
Ja, der Marc hat es eben gerade im Grunde seiner Antwort schon gesagt. Er ist ja hin und her geschwenkt zwischen zwei Sprachen, Französisch, dann das Indigene. Ich habe vergessen, wie der Stamm hieß. Ich kriege das bestimmt nicht nochmal so gut raus. Also Begegnungen und Entdeckungen in Kanada sind ungemein vielseitig. Das sieht man daran schon. Und lasst uns doch jetzt so ein bisschen umschwenken, weg vom Fokus auf die indigene Kultur. Ganz, ganz sicher lässt sich in so einer Episode, wie wir sie jetzt haben, kaum alles befriedigend beschreiben. Aber vielleicht, Barbara, kannst du uns einen kleinen Überblick geben. Was sind denn die Ikonen Kanadas? Und ach so, du musst uns auch erklären, was ein Talking Stick ist.
Also, Olaf, du hattest erstmal völlig recht. Es lässt sich kaum in einer Episode beschreiben. Ich fange aber mal mit 3 Sätzen vielleicht generell zu Kanada an, damit man sich so ein bisschen in den Dimensionen zurechtfindet. Mit gut 10 Millionen Quadratkilometern Fläche, sage und schreibe 6 Zeitzonen und 243.000 Kilometern Küste, das ist die längste Küstenlinie der Welt, ist das Land im Norden Nordamerikas ein Gigant. Aber bevölkerungsmäßig ist es tatsächlich ein Zwerg. In Kanada leben gerade mal 38 Millionen Menschen, und über die Hälfte davon in den 10 größten Städten im Süden. Dass man sich hier gegenseitig auf die Füße tritt, ist also wirklich nicht zu befürchten. Und was Weite wirklich bedeutet an Besucher auf dem Trans-Canada Highway, die mit 8000 Kilometern längste Nationalstraße der Welt. Jetzt aber zu den Ikonen Kanadas. Angeführt wird die lange Liste der Naturikonen. Neben den legendären Niagara-Fällen in Ontario, zweifellos von den Rocky Mountains in Alberta und British Columbia. Hier warten gleich 5 grandiose Nationalparks mit einer monumentalen Bergwelt auf. Und zwar der Banff National Park, Jasper National Park, Yoho, Kootenay und Waterton Lakes. Jetzt habe ich 2 weltbekannte Ikonen abgehakt, also quasi die Niagara-Fälle in Ontario und die Rocky Mountains. Ich möchte noch mal kurz auf Ontario eingehen und ein Beispiel geben. Toronto ist mit 6,4 Millionen die größte kanadische Stadt und eine der multikulturellsten Stadt der Welt. Über die Hälfte der sogenannten Torontonians wurde aber nicht in Kanada geboren. Das bedeutet, der Notruf antwortet hier in 140 Sprachen. Und Wohlstand und Multikulti brachten zudem eine der aktivsten Kulturszenen Nordamerikas hervor. Überragt wird das supermoderne Skyline-Bild der Stadt vom CN Tower mit dem legendären Edgewalk. Auch Vancouver sollten wir an dieser Stelle wohl nicht unerwähnt lassen, die sogenannte Perle am Pazifik. Glastürme in Downtown über Totemfelder im Stanley Park und die Vancouver Canucks in der Rogers Arena bis hin zu den steilen North Shore Mountains. Üblicherweise geraten hier Besucher aus aller Welt ins Schwärmen, wenn die Rede von Vancouver ist. Und sie wird auch tatsächlich gerne die schönste Stadt der Welt genannt. Die schöne Lage genießt sie auf jeden Fall und das beste Wetter und den Ruf als beste Stadt zum Chillen, zum entspannten Abhängen an den Stränden von Kitsilano und English Beach. Und nichts davon ist tatsächlich an dieser Stelle übertrieben. Wahr ist auch, dass die Freizeitmöglichkeiten im Raum Vancouvers endlos sind. Wer also Vancouvers Must-Dos wie den Spaziergang im Stanley Park oder einen Bummel durch die Künstlergemeinde Granville Island und Shopping im Public Market oder eine Radtour auf dem 22 Kilometer langen Seawall absolviert hat, der fängt langsam an, sich richtig gut auszukennen. Und am Ende vielleicht nochmal ganz kurz ein Insider-Tipp. Beide Städte, Toronto und Vancouver, haben soeben einen Michelin-Guide erhalten. Das war's in aller Kürze.
Ja, in aller Kürze, sag uns doch nochmal, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht nicht jeder das kennt, der Edgewalk auf dem CN Tower. Das ist das, wo man da auf Glas läuft und quasi runterguckt bis in die Tiefe?
Das gibt's tatsächlich auch. Also in den zweithöchsten Etage kann man auf einem sogenannten Glasboden laufen. Der Edgewalk ist aber was anderes. Und zwar wird man da quasi angeschnallt in einem Geschirr und geht raus auf eine Plattform und kann sich dann zurücklehnen in die Tiefe.
Na gut, siehst du, ich wusste das auch nicht. Jetzt wissen wir alle Bescheid. Das ist schön. Aber jetzt müssen wir von dir wissen, Marc, ob ich mit der Touristik diese Vielfalt, also ich meine jetzt nicht die Adventure-Vielfalt von irgendwelchen wahnsinnigen Ausflügen und angeschnallten Abseilaktionen, sondern die Vielfalt dieses Landes, wie ich die entdecken kann. Erzähl uns doch bitte noch ein bisschen mehr. So ein bisschen hast du ja angefangen mit den indigenen Hotels und dem Ausflugsprogramm. Aber erzähl uns doch noch ein bisschen mehr zu Unterbringungsmöglichkeiten in der Wildnis, aber eben auch vom Gegenteil, mitten im Citylife, bitte.
Da haben wir natürlich einiges im Programm. Wir bieten eine Auswahl an Erlesen Lodges und haben auch ganz besondere Hotels, zu denen ich dann im Laufe das Erzählen noch dazu kommen. Und zwar habe ich heute einmal mitgebracht das Clahoose Wilderness Resort. Das haben wir ganz neu im Programm. Das ist Kanadas neuestes Indigenous Cultural Erlebnis, ein All-Inclusive Resort in British Columbia. Das kann man bei uns 3 oder 4 Nächte buchen, ist malerisch gelegen, direkt am Wasser und der Regenwald, der schließt direkt hinten an das Resort an. Anreise ist auch nur mit dem Boot oder mit dem Wasserflugzeug von Lund ins Resort möglich. Und da die Lodge mit maximal 14 Gästen klein und dadurch auch sehr, sehr persönlich ist, hat man sehr, sehr viel Kontakt mit den Angestellten und auch mit den Guides dort. Die indigene Kultur ist dort allgegenwärtig. Auch da gibt es Geschichtenerzählungen am Lagerfeuer. Es wird gehandwerkt und auch Touren mit indigenen Guides in Regenwald sind nur einige von den Erlebnissen, die man dort haben kann. Highlight natürlich, wie bei den meisten Lodges im Westen, ist die Bärenbesichtigung, die Grizzlybär-Beobachtungen im nahegelegenen Toba Inlet. Und mit Glück kann man da sogar noch Orcas, Buckelwale, Delfine, Adler, Robben sehen. Auch mit Freizeit ist gedacht, wenn man ein bisschen Zeit hat, wenn man Nachmittag frei ist, kann man da sich entweder ein Kajak ausleihen, ein bisschen Stand-up-Paddeln machen, wandern, fischen, kann man Touren zubuchen oder auch für ganz mutige Kameras schwimmen. Etwas Ähnliches, aber nicht ganz so, gibt es natürlich auch in Ontario, und zwar die Arrowhead Pines Lodge im Algonquin-Nationalpark. Die ist ganz toll ruhig gelegen inmitten vom Park am Lake Little Joe, ist gebaut wie typische kanadische Blockholzhäuser, gibt auch 3 Mahlzeiten pro Tag, ist jetzt kein All-Inclusive, wo es noch Getränke mitgibt, aber da sind 3 Mahlzeiten pro Tag inklusive und überwiegend werden lokale Produkte verwendet. Hier ist dann kein Programm geboten. Hier muss man das alles so ein bisschen selber organisieren. Aber auch da gibt es unheimlich viele Aktivitäten wie Kajaks leihen, Radfahren, Wandern. Man kann Naturvorträge besuchen und geführte Wanderungen buchen, Tierbeobachtungen. Bisschen anders als im Westen. Da gibt es dann doch eher im Osten die Elche, Wölfe, Vögel und auch Schwarzbären, wenn man ein bisschen Glück hat. Und als kleines Bonbon, wenn man die Lodge bucht, gibt es dann auch noch einen Fahrzeugeintrittspass für den Park kostenlos dazu. Was ganz anderes ist mal Wohnen im Leuchtturm. Und zwar ist das im West Point Lighthouse in West Point auf Edward Island. Ist ein ganz tolles Erlebnis für Groß und Klein. Das liegt direkt am Strand. Ist ein Leuchtturm mit einem angrenzenden Haus. 2 Zimmer sind tatsächlich auch im Leuchtturm drin und der Rest im Haus nebendran. Alle haben aber mehr Blick, alle Zimmer. Und was man da machen kann, man kann den Fischern bei der Arbeit zuschauen, eine Vielzahl an Aktivitäten wieder machen. Zum Beispiel diesen 1500 Meter langen Boardwalk entlanglaufen, der viele Infos zur Gegend und Geschichte erzählt. Und es gibt im Leuchtturm selber auch noch ein Museum. das viel von der Originalausstattung des Leuchtturms zeigt. Und man kann auch noch Ausflüge in den nahegelegenen Cedar Dunes Provincial Park unternehmen. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass der Leuchtturm heute auch noch in Gebrauch ist. Hotels für die Städtereisenden haben wir natürlich auch im Programm, und zwar ca. 900. Ich habe jetzt einfach nur mal für die vier großen Städte in Kanada jeweils ein Hotel mitgebracht. Die sind alle super gelegen und unweit aller Attraktionen. In Vancouver ist es einmal das Century Plaza. Das ist zentral in der Burrard Street gelegt. Alle Sehenswürdigkeiten und auch die große Robson Street ist ganz unweit entfernt. In Toronto ist es das Chelsea Hotel. Das liegt direkt im Herzen der Stadt, ist ein Top-Preis-Leistungshotel. Und auch hier sind alle Sehenswürdigkeiten super schnell und einfach zu erreichen. In Quebec kann es eigentlich nur das Fairmont Frontenac sein. Das ist auch das Wahrzeichen Quebecs, ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und mitten in der Altstadt und hat einen ganz tollen Blick auf den St. Lawrence-Strom. Und zu guter Letzt habe ich dann noch Calgary mit dabei. Da haben wir dann die schöne oder die gute Hotelkette Sandman. Das ist das Sandman Downtown Hotel. Ist gerade komplett renoviert, liegt auch super zentral in der Nähe von vielen Restaurants und Geschäften.
Bevor der Marc uns jetzt hier ins Citylife geführt hat, hat er ja mehrfach wilde Tiere ins Gespräch gebracht. Barbara, das gehört ja nun ganz sicher unbedingt zum Kanada-Erlebnis dazu. Allerdings, also so habe ich das jedenfalls erlebt, ganz anders als bei so einem Safari-Trip in Afrika. Irgendwie, ja, wie soll ich sagen, viel normaler, alltäglicher, aber ganz sicher nicht weniger beeindruckend. Was kannst du uns denn erzählen über Wildlife und die Big Five in Kanada?
Ja, danke dir, Olaf. Der Marc hat gut vorgelegt und ich kriege auch langsam richtig Lust hier aufs Reisen. Kanada wird tatsächlich nicht ohne Grund Wildlife Capital of the World genannt, denn Tiersichtungen sind auf Roadtrips so gut wie garantiert. Und das nicht nur in den über 40 Nationalparks und den zahllosen Provinz- und Territorialparks des Landes, vor allem in den dünner besiedelten Gebieten und im Norden des Ahornlands laufen wilde Tiere Besuchern buchstäblich über den Weg. Aber fangen wir vielleicht mal an mit den Walen. Und mein Tipp an dieser Stelle, wir haben in 2023, sage und schreibe, 6 Flüge nach Atlantik, Kanada in der Woche. Also sensationell, und zwar mit der Condor. Mein Tipp, fahren Sie nach Atlantik, Kanada, an die Küsten der Provinz Neufundland, verbringt die weltgrößte Population an Buckelwalen den Sommer. Auch in Nova Scotia, New Brunswick und übrigens auch in Quebec werden Walbeobachtungstouren angeboten. Insgesamt tummeln sich über 30 Walarten vor Kanadas Küstenlinie. In Churchill, jetzt gehen wir mal ganz in die Mitte und dann in den Norden, an der Hudson Bay in Manitoba, können die dort lebenden weißen Beluga-Wale sogar vom Kajak aus beobachtet werden. Und zwar deshalb, weil sie eben im Sommer hier hinkommen, um ihre Jungen zu gebären in der Hudson Bay. Und man kann wirklich an einem Tag bis an die 1000 Wale sehen. Und wenn ich jetzt noch mal kurz in den Westen springe, an der Salish Sea zwischen Vancouver Island und dem Festland von British Columbia, das steht vor allen Dingen für Orca-Sichtungen. Jetzt vielleicht mal kurz zu dem nächsten Tier der Big Five, und das wären natürlich, wie kann es anders sein, die Bären. Schwarzbären beispielsweise gibt es überall in Kanada. In British Columbia und Alberta sind die Chance, ihnen zu begegnen, wohl am größten. Angst vor einem Treffen oder gar Panik ist unbegründet, aber Respekt ist natürlich angesagt. Und die von Experten und Parkrangern empfohlenen Verhaltensregeln sollten in jedem Fall befolgt werden. Das gilt natürlich auch für die an ihrem charakteristischen Buckel erkennbaren Grizzlybären. 25.000 der großen Bären leben in Kanada, davon gut 15.000 in British Columbia. Beste Chancen auf Sichtung bestehen in den Nationalparks, vor allen Dingen während der Lachssaison Ende August bis Anfang September. Weitere 7.000 Grizzlybären streifen durch den Yukon. Und hier ist es tatsächlich so, dass die beste Aussicht, diese wunderschönen Tiere zu erleben, sich auf den Roadtrips bietet. Jetzt kommen wir zu den Elchen, die der Marc erwähnt hat. Elche sind die größten Vertreter der Hirschfamilie. Sie werden von der Schulter bis zum Huf bis 1,80 Meter groß und wiegen bis zu 400 Kilogramm. Das gewaltige Schaufelgeweih der Bullen kann eine Spannweite von knapp 2 Metern erreichen und gute Chancen auf Sichtung bietet besonders Neufundland auf der Northern Peninsula, in Quebec im Parc National de la Gaspésie und Ontario im Algonquin Provincial Park. Weitere Big Five des Nordens sind die Karibus und die Bisons im hohen Norden, aber ich glaube, das erzähle ich dann beim nächsten Mal.
Genau, beim zweiten Podcast. Du hast Nova Scotia erwähnt. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass Leute Kanada denken, das ist so tierisch weit, der Flug und so. Das ist ja gerade bei Nova Scotia überhaupt nicht der Fall. Das ist ja ein kleiner Hopser quasi, ne? Also New York ist ja nicht weiter als Nova Scotia im Grunde genommen oder andersrum. Und damit bin ich eigentlich bei meiner nächsten Frage so ein bisschen mit diesem Stichwort, denn sie drängelt sich so ein bisschen bei mir in den Vordergrund schon die ganze Zeit, wenn ich euch zuhöre. Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht unhöflich, ne? Den Kanada-Fans und Vertretern hier so eine Frage zu stellen, aber sei es drum, südlich liegt ja nun mal die andere Destination, die auf der Reisetraumliste der Deutschen ganz weit oben steht. Was würdest du sagen, Barbara, was ist der Riesenunterschied zu den USA? Was ist so ganz anders in Kanada?
Ja, jetzt du hast jetzt eine steile Vorlage natürlich für mich geliefert, Olaf, und zwar ist der Flug nach Halifax kürzer als der Flug nach New York mit knapp 7 bis 7,5 Stunden. Und wenn man jetzt natürlich andere Destinationen sich mal anguckt, dann sind wir ja schon fast, wenn man es mit Asien oder Südamerika vergleicht oder Australien, bei einer Mittelstrecke, ne? Was den Unterschied angeht, also Kanadier ticken komplett anders als Amerikaner. Ein wesentliches Kennzeichen ist, dass sie sorry sagen, noch bevor der Grund für die Entschuldigung eintritt. Sie gießen mit Sicherheit Ahornsirup über alles, was essbar ist. Und vor allen Dingen halten sie Freundlichkeit und Respekt für eine große Tugend und sind insgesamt überhaupt entspannt in allen Lebenslagen. Kanada ist also ein bekennendes Einwanderungsland, ein ethnisches Mosaik, sehr stolz auf die Einzigartigkeit aller im Ahornland lebenden Kulturen und lebt wirklich die Vielfältigkeit statt Schmelztiegel. Ja, Beispiel. Vielleicht, ich sag noch mal, erzähle noch mal ein bisschen zu Toronto. Also Vergleiche mit New York muss Toronto heute nicht mehr scheuen. Die Stadt ist sauber, sicher und freundlich geblieben. Der Subway in Toronto ist gepflegt und die Leute sind weniger gestresst. Der Busfahrer wird beim Einsteigen noch freundlich begrüßt und wer Hilfe benötigt, bekommt sie allgemein schon angeboten, bevor danach gefragt wird. Ja, hip und selbstbewusst, aber auf die kanadische Art ist Toronto geworden. Weltoffenheit ist wohl der entscheidende Treiber für die einzigartige Lebenskultur der Stadt. Und Anderssein ist hier kein Nachteil, sondern bringt tatsächlich alle Torontonians zusammen. Multikulti ist der Herzschlag Torontos. Und wie ich gesagt habe, ist über die Hälfte der Bevölkerung der Metropole nicht in Kanada geboren. Hier spiegelt sich wirklich die Willkommenskultur des Landes wider, das derzeit als wohl einziges Land auf der Welt mit Stolz sich ein Einwandererland nennt, wie nirgends sonst wo. Es gibt zum Beispiel, das fand ich ganz spannend und auch sehr charakteristisch für die Kanadier, es gibt ein kanadisches Sprichwort, was besagt, there's always room for one more at the table, also zu Deutsch, es gibt immer einen Platz mehr am Tisch. Ich habe das zum Beispiel auch erlebt. Einmal war ich unterwegs in den Yukon und witzigerweise fühlt man sich schon beim Gate so, als würde man nach Hause kommen. Die Leute am Gate kennen sich meistens schon und auch ich habe eine nette Kollegin getroffen. Ehe ich mich dann versah, haben sie mich überredet, mein Hotelzimmer zu stornieren und ich habe den Abend bei der Familie zu Hause verbringen können.
Das ist sicherlich ein tolles Kanada-Erlebnis. Marc, mal aus Touristikersicht sozusagen, gibt es da oder sind das unterschiedliche Zielgruppen für Kanada und die USA? Gibt es bei der einen Destination vielleicht ja mehr Wiederholer oder sind bei der anderen Destination mehr die Abenteuereinsteiger dabei?
Ganz schwer zu sagen. Ja und nein, würde ich mal sagen. Es sind definitiv ähnliche Zielgruppen, besonders bei den Einsteigern. Beides sind Ziele, die mit dem Auto, Bus oder Camper erkundet werden. Beide haben natürlich tolle Landschaften und ganz, ganz viele Sehenswürdigkeiten, die man besichtigen kann. Und in beiden Ländern ist der Westen am beliebtesten. Auch wie Barbara bereits erwähnte, bei Städtereisen, also unter uns Toronto braucht sich in Sachen Christmas Shopping von New York wirklich nicht zu verstecken. Ist natürlich alles ein bisschen kleiner, aber deswegen nicht schlechter. Also das kann man in Toronto fast genau oder genauso schön machen wie auch in New York. Was man vielleicht sagen kann, ist so, Florida ist so ein Beispiel für einen Unterschied. In Florida gibt es in Kanada nicht. Also es gibt keine Region, wo man sagen kann, jawohl, da ist das ganze Jahr über warm. Da gibt es ein Disney World, da gibt es ein Sea World, Wet n Wild und was es da alles so gibt. Das gibt es in Kanada nicht. Jedoch ist es aber so, dass die Wildtierbeobachtung und die Erlebnisreisen mit Bären und Co. in Kanada natürlich viel, viel besser und auch spannender sind. Also das kann man in Kanada viel intensiver und auch viel besser erleben.
Stichwort Wiederholer, wir haben es ja eben schon, der Marc hat es auch angesprochen. Barbara, vielleicht kannst du so lieb sein und uns noch so ein paar Tipps und Hinweise geben. So für alle Kanada-Fans, die meinen, sie hätten die Highlights schon gesehen, man muss doch nicht nochmal hin oder so. Da gibt's doch bestimmt noch mehr, endlos viel mehr. Da kann doch keiner einen Haken machen, oder?
Ja, na klar, schließe ich jetzt übrigens an, aber auch an das, was der Marc gesagt hat. Üblicherweise, wenn man jemanden fragt, oder wenn jemand sagt, ich war da und da in den USA, dann sagen die meistens, oh, da war ich auch schon. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich war in Kanada, dann wird man meistens gefragt, was man denn gemacht hat. Ne? Nichtsdestotrotz fahren natürlich die Erstreisenden üblicherweise nach Alberta, Ontario, BC oder Quebec. Jetzt, wenn wir jetzt mal an Social Media denken, gibt es inzwischen sehr viele austauschbare Fotos, die wir so sehen. Eine gute Gegend halt, also mal wirklich wegzugehen von den Hotspots. In Kanada liegen nicht nur einzelne Orte, sondern gleich ganze Regionen abseits der bekannten Pfade. Und da gibt es eigentlich auch kein Ende. Insofern kann ich jetzt hier vielleicht nur mal drei Tipps geben. Tipp 1 sind die 100 Wild Islands in Nova Scotia, was wirklich Kajaken im Paradies ist. Ne? Also in Wirklichkeit sind es knapp 300 Inseln und Inselchen, etwas nördlich von Halifax, zwischen dem Clem Harbour und Mashaboom. Seit einigen Jahren gehören ihre windgeschützten Buchten mit dem türkisfarbenen Wasser, ihre unberührten Sandstrände und windgepeitschten Wälder zur Eastern Shore Island Wilderness Area. Wenn Sie hier kajaken, ist das auf jeden Fall vielleicht nicht so warm wie in Florida, aber Sie fühlen sich wirklich wie im Paradies. Dann nochmal ein indigener Tipp, der Writing on Stone Provincial Park in Alberta. Manche Orte stimmen wirklich nachdenklich und fast andächtig und helfen auch so ein bisschen dabei, sich zu erden. Ich würde sagen, der Writing on Stone Provincial Park in der Südostecke von Alberta ist so ein Ort. 2019 wurde er in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen, zum Schutz seiner Petroglyphen, die seit uralten Zeiten von Blackfoot in die Felsen am Fluss geritzt wurden. Die spirituellen Motive sowie die Alltagsszenen aus jüngster Zeit bilden die größte Sammlung indigener Felskunst in Nordamerika. Und mein dritter und letzter Tipp wäre tatsächlich die Provinz Quebec, und zwar die Route 132. Entlang der an den Küsten dünn besiedelten Gaspé-Halbinsel ist das die Schwester des berühmten Cabot Trail in Nova Scotia. Sie passiert Straßendörfer, in denen der Dépanneur genannte Kaufladen noch immer der soziale Mittelpunkt ist und der raue Atlantik gleich hinter den Häusern auf den steinigen Sand schlägt. Gründe zum Aussteigen gibt es auf dieser Panoramastrecke reichlich. Die schönsten drei: der Parc National de la Gaspésie mit seinen 25 über 1000 Meter hohen Gipfeln, Garantie zur Elchsichtung und fantastischen Wanderwegen. Der Parc National de Forillon mit Bären- und Walbeobachtung von den Klippen aus und das sympathische Städtchen Percé. So, und als letzten Tipp vielleicht noch die Auflösung für den Talking Stick. Talking Sticks sind für die indigene Bevölkerung ein mächtiges Symbol und Kommunikationsmittel, das eine Atmosphäre des aktiven Zuhörens und des Respekts fördert. Das bedeutet, nur der Träger des sprechenden Stocks hat das Recht zu sprechen und die Anwesenden müssen dem Gesagten still zuhören. Insofern danke, ihr beiden, dass ihr mir gerade zugehört habt.
Das ist ja mal ein richtig tolles Ding. Das ist ein super Souvenir für zu Hause. Das kann man immer mal wieder gebrauchen, glaube ich. Ja, also wild, weit und wow, würde ich sagen, das ist definitiv das passende Motto für dieses Reiseziel. Marc, leider müssen wir zum Ende kommen. Gibt es noch einen Hinweis, eine heiße Neuigkeit, die du loswerden willst?
Die habe ich auf jeden Fall, ja. Und zwar haben wir ganz neu im Programm das Heli-Hiking in Alberta. Das ist in der CMH Caribous Lodge, das ist in der Nähe von Jasper, liegt traumhaft schön inmitten von unberührter Natur und mit tollem Blick auf den Kanoe-Gletscher. Das Ganze geht 3 Nächte, man muss jedoch 12 Jahre mindestens alt sein, um mitmachen zu können. Und das Ganze kann man mit oder ohne Transfer ab Banff, Lake Louise, Jasper oder auf weitere Abholung auf dem Weg buchen. Hiking-Touren sind drin, zum besagten Gletscher, wie gesagt. Es geht auf majestätische Gipfel, zu den Canyon-Wasserfällen oder dem Silmer Canyon via Verrata. Jeden Tag ist mindestens ein Heli-Hiking-Trip inklusive. Und all-inclusive, für Verpflegung ist auch gesorgt. Frühstück und Abendessen wird immer in der Lodge eingenommen. Und für mittags gibt es ein eingepacktes Mittagessen für unterwegs.
Heli-Hiking, das ist auch mal was Neues für mich. Habe ich noch nie gemacht. Also Barbara, Marc, ganz herzlichen Dank für die aktuellen Kanada-Einblicke. Meine Trips an die Ost- und Westküste im Camper sind schon ein paar Jahre her leider. Aber ich glaube, nach diesem Gespräch werde ich gleich heute nochmal mit der Planung neuer Touren beginnen. Das ist sicher großartig, sage ich euch unter den Kopfhörern. Auch noch der Hinweis, dass wir ein paar wichtige Kanada-Links im Web in die Shownotes aufgenommen haben. Da müsst ihr nicht so viel suchen. Und auch an euch natürlich. Ich danke fürs Interesse. Ich würde sagen, bis ganz bald wieder bei Podcastender. Tschüss Barbara und tschüss Marc.